Ja, ich glaube, den meisten bin ich bekannt. Für die, die mich nicht kennen, Michael Lenzen nochmal. Seit vielen Jahren darf ich in der christlichen Drogenarbeit Neues Land wohnen und arbeiten. Meine Frau war, glaube ich, das letzte Mal mit dabei. Von der soll ich schön grüßen. Ich habe noch 3 Kinder. 2 sind schon ausgezogen. Unsere jüngste Tochter wohnt noch bei uns und wir leben seit 7 Jahren im Haus der Hoffnung, da wo auch das Café Jerusalem ist und da wo auch die Nachsorge für ehemals drogen- und medienabhängige Menschen stattfinden. Wir sind ja 1972 entstanden, aus dem Ehrenamt und rein von Spenden finanziert. Mittlerweile haben wir neben Ehrenamtlichen auch viele hauptamtliche Mitarbeiter, sind etwas gewachsen. Und am Ende bei den Bekanntmachungen werde ich noch ein bisschen kurz davon berichten können, wie es uns gerade als neues Land geht. Vielleicht ganz kurz nur, wie haben wir Corona erlebt, die Pandemie? Ich kann euch sagen, dass auch schon während des Lockdowns im Frühjahr die Arbeit bei uns nicht weniger, sondern mehr geworden ist. Das Schöne im neuen Land ist, dass wir während des Lockdowns in den Hausgemeinschaften, in unseren Therapiehäusern, in der Clearingstation, im Haus der Hoffnung, weil wir ja ein Haushalt sind, alle die Gottesdienste zu Hause feiern konnten. Wir haben uns jeden Sonntag getroffen, gemeinsam Gottesdienst gefeiert, zusammen Mittag gegessen und manches ist dadurch sogar noch intensiver geworden. Manch einer hat dadurch zum Glauben gefunden. Ich durfte erleben, wie eine Person im Haus der Hoffnung tatsächlich in einer Nacht dann sein Leben Jesus gegeben hat und das in dieser Zeit passiert ist. Das andere ist, dass viel Not auf der Straße ist, weil eben dadurch, dass die Einrichtungen geschlossen waren und bis heute viele Einrichtungen nur begrenzt Menschen aufnehmen können wegen der Teilnehmerbegrenzung, dass recht viel Not auf der Straße ist. Wo bekomme ich Essen? Wo kann ich Wäsche waschen? Wo kann ich duschen? Und das hat in der Zeit auch sehr zugenommen, sodass wir versucht haben, da auch ganz neue Wege zu gehen, von denen ich nachher noch berichten werde. Und manch einer fragt sich vielleicht auch, ob das Café Jerusalem irgendwann wieder aufmacht. Und hier sind ja auch einige Kuchenbäcker. Und in diesem Jahr auf jeden Fall nicht. Wir feiern zwar intern ein kleines Jubiläum, 10 Jahre Café Jerusalem, aber wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, wieder durchstarten können und informieren euch rechtzeitig. Bleibt bitte dran, haltet euch in Stellung, auch für alle Kuchenbäcker, dass es im nächsten Jahr wieder losgehen kann. Ja, das vielleicht nur kurz als Einleitung. Als ich gelesen habe, welche Lesung es heute gibt, da dachte ich, da habe ich ein Wort seit vielen Jahren, das ich gerne heute auch verkündigen würde. Und ich habe es genannt, vielleicht kann das eingeblendet werden, das Predigtthema ist die 4 Musketiere und ihr Sinn für Gerechtigkeit. Manch einer fragt sich, was ist das denn jetzt? Ich fand die 4 Personen, die den Gelähmten dort im Haus von Petrus runtergelassen haben, fand ich immer schon sehr bemerkenswert für ihre verrückte Aktion. Und deshalb muss ich sofort an die 4 Musketiere denken. Eigentlich sind es ja 3, aber dann kam ja einer mit hinzu. Und die haben ja so einen Schlachtruf. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Wer weiß es noch? Ja, da hinten?
Einer für alle, alle für einen.
Richtig, genau. Einer für alle und alle für einen. Und so dachte ich, sind die mit dem Gelähmten umgegangen. Eine ganz starke Gemeinschaft, finde ich, die da bemerkenswert zu sehen war. Und ich habe die Predigt auch gleich in 3 Punkte aufgeteilt, aber vielleicht erstmal zur Einleitung. Ich habe mich gefragt, wie wäre das heute gewesen, wenn das 4 Personen aus 4 verschiedenen Gemeinden gewesen wären. Also ich hatte so die Allianz von Hannover vor Augen. Momentan ist es ja ein bisschen schwer in der Allianz. Wir feiern zwar die Allianz-Gebetswoche nächstes Jahr und hier in Langenhagen findet ja doch auch einiges statt. Da scheint derzeit mehr Allianz zu sein als im Rest von Hannover. Und trotzdem ist es ja so, wenn man so unterschiedliche Glaubensauffassungen hat, dann kann das manchmal auch so, da können Mauern gebaut werden oder man kann sich eins machen. Ich habe mich gefragt, diese 4 hier von dem Gelähmten, was wäre gewesen, wenn der eine gesagt hatte, nein, lasst uns den nicht zu Jesus bringen, wir müssen erstmal ihm überhaupt das Evangelium bringen. Oder der andere hätte gesagt, nein, der muss erstmal ein Übergabegebet sprechen. Oder der nächste hätte gesagt, nein, der muss erstmal getauft werden. Was auch immer, die hätten sich in eine Diskussion verfangen und wären wahrscheinlich überhaupt nicht zu Jesus gekommen. Im neuen Land durfte ich von Anfang an, ich bin jetzt 27 Jahre dabei, eine gelebte Allianz erleben, wo wir über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter aus 30 verschiedenen Kirchen und Gemeinden haben, die sich gesagt haben, Unsere Glaubensauffassungen, die sind für uns in der Weise zweitrangig. Wir wollen Jesus dienen. Wir wollen den Armen der Stadt hier nahe sein. Und das Zentrale ist, dass wir ihnen das Evangelium bringen und für sie beten. Und das eint uns bei allen anderen theologischen unterschiedlichen Auffassungen. Und daran musste ich auch denken, wenn es um die vier hier geht, dass sie sich nicht in irgendeine Diskussion verfangen haben, sondern dass sie sich eins waren von dem, was sie wollten. Sie wollten diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Den anderen Impuls, den ich auch noch im Vorfeld hatte, ist, es gibt ja verschiedene therapeutische Ansätze. Und wir im Neuen Land haben so einen interdisziplinären Ansatz. Wir haben Mitarbeiter, die haben eine psychotherapeutische Ausbildung, andere haben eine verhaltenstherapeutische Ausbildung und manch einer hat auch so den systemischen Ansatz. Und der systemische, lösungsorientierte Ansatz, der hat so den theoretischen Hintergrund, dass wie bei einem Mobile, also diese Dinger, die über Babys drüber sind, wo man eine Sache antippt, dann kommt das Ganze in Schwingung. Dass das so auch bei einer Suchterkrankung sein kann, dass wenn man in dem ganzen System, dem familiären System, aber auch dem Suchtsystem eine Sache zum Schwingen bringt und das Ganze sich neu positioniert, dass das auch ein Heilungseffekt sein kann, der sich positiv auf die Suchterkrankung auswirkt. Und natürlich ist der größte Heilungseffekt für uns im neuen Land, wenn jemand in Berührung mit Jesus kommt und Jesus Christus kennenlernt, so wie der Gelähmte hier. Aber es ist auch gut, mit fachlichen Methoden zu arbeiten. Und bei diesem systemischen Ansatz gibt es eine Intervention, die heißt die paradoxe Intervention. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Und zwar geht es darum, dass du genau das Gegenteil tust von dem, womit der andere rechnet. Aber nicht jetzt böswillig, sondern aus Liebe heraus. Aus dem heraus, dass du dem anderen helfen möchtest, dass du ihm Gutes willst. Ein Beispiel. Der Therapieleiter in Amelit hat mal erzählt, dass er vor ein paar Jahren handeln musste, weil die Mitarbeiterschaft sehr verzweifelt zu ihm gekommen ist und gesagt haben, wir haben ja einen jüngeren Gast, gerade über 20, der bei uns die Therapie macht und der verschläft jeden Morgen. Und wir haben alles versucht. Wir haben eben mahnende Worte gehabt, wir haben ihm zwei Wecker gegeben und nichts hat gewirkt. Und dann hat der Therapieleiter gesagt, okay, das nehme ich in die Hand. Und dann hat er wieder verschlafen eines Morgens. Und dann hat er ein Brötchen geschmiert, einen Kaffee sich genommen und hat ihm ein Frühstück am Bett serviert. Der junge Knabe war so überrascht, dass der Therapieleiter, was für ihn eine große Autorität war, ihn jetzt nicht eine Standpauke hält, anschreit oder sonst etwas, das kennt er aus der Vergangenheit, sondern dass der ihm ein Frühstück bringt. Er hat wochenlang nicht verschlafen. Gerecht wäre vielleicht gewesen, dass er eine Strafe bekommen hätte. Die Gerechtigkeit Gottes sieht oft anders aus. Und hier hat vielleicht erstmalig dieser junge Mensch etwas von dem erlebt, wie Jesu Barmherzigkeit aussehen kann. Ein anderes Beispiel, ein Kollege von mir, Matthias, mit dem ich Jahre in der Clearingstation zusammengearbeitet habe, wo die oft nach der Entgiftung hinkommen. Und zwar ist es so, wir hatten früher auch Notschlafbetten. Das heißt, es gab Personen, die obdachlos waren in Hannover und auch süchtig waren und bei uns in der Clearingstation 7 Tage im Monat übernachten konnten. Wir haben sie abends empfangen mit dem Abendessen, dann haben sie ein Zimmer gehabt, wo sie übernachten konnten und morgens früh mussten sie wieder gehen. Und manch einer hat auch gesagt, boah, hier gefällt es mir, hier würde ich eigentlich gerne auch entgiften oder nach der Entgiftung hinkommen, Therapie machen und hat zu uns eine Beziehung entwickelt. Leider sind diese Leute von der Straße auch nicht immer so einfach. Häufig ist es so, dass sie eben überhaupt auch Probleme mit Autoritäten haben, sich an keine Regeln halten können. Und es gab eine Person und Matthias hatte ausgerechnet immer da Dienst, wo diese Person auch abends kam. Und er hatte an allem was auszusetzen. Das Abendessen war nicht gut und nachts hat er dann ist nicht auf Toilette gegangen, sondern hat in den Blumenkübel gepinkelt und alles Mögliche. Also er war immer recht ungehalten, rotzig und Matthias war ziemlich am Ende. Und die haben sich überhaupt nicht verstanden und Matthias konnte sagen, was er wollte. Es war nie recht und er hatte echt manchmal so eine Krawatte. Und es ging ihm wirklich bis hierhin manchmal. Und dann hört er eines Morgens in der Mitarbeiterrunde, genau diese Person soll Dienstag aufgenommen werden und Dienstag hatte Matthias Dienst und sollte ihn aufnehmen. Als Gast in der Clearingstation. Und erstmal war Matthias total fertig, dann hat er gebetet und am Dienstag hatte er auch eine ähnliche Idee wie unser Therapieleiter. Und zwar kam dieser Gast und normal ist, dass man erstmal ein Aufnahmegespräch hat und letzten Endes da eben dann alle Regeln erfährt und durchs Haus geführt wird. Und als er kam, hatte Matthias für ihn auch ein Frühstück vorbereitet. Und sie haben zusammen gefrühstückt und so hat er quasi ihn als Gast willkommen geheißen. Und damit hat dieser Gast auch nicht gerechnet, dass ausgerechnet Matthias, wo sie ständig vorher immer wieder in Streit waren, ihn mit einem Frühstück empfängt. Und es war eine gute Grundlage für eine therapeutische Beziehung, in der die beiden sich tatsächlich nochmal ganz anders dann begegnen konnten. Paradoxe Intervention. Du tust das Gegenteil von dem, womit der andere eigentlich rechnet, aus Liebe heraus. Und ich glaube, Jesus ist ein Meister der paradoxen Intervention. Und das dürfen wir auch hier in diesem Bibeltext lesen und erfahren. Sowohl bei den Vieren, die den Gelähmten transportiert haben, damit hat auch keiner gerechnet, dass die das Dach abdecken, als auch wie Jesus dann auf diesen Gelähmten und auf die Vier und ihren Glauben reagieren. Und ein letzter Gedanke noch. Ich erlebe im neuen Land häufig, wie Menschen, obwohl sie sich bekehren und zu Jesus finden, trotzdem immer noch enorme Schwierigkeiten haben mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast da zum Glauben gefunden. Du hast ein Leben mit Jesus begonnen. Aber trotzdem bleibt manches schwer. Da gibt es Schuld. Da gibt es Verletzungen, die du von Menschen erlebt hast. Da gibt es Situationen, wo du ungerecht behandelt worden bist. Da gibt es Situationen, wo du übersehen worden bist. Und obwohl die Gerechtigkeit Gottes in dir lebt, hast du Schwierigkeiten damit und dein Herz ist bitter geworden. Und da ist sowas auch wie Rache oder wie Hass. Und du findest manches gar nicht gerecht, wie Gott handelt oder wie Christen handeln. Du denkst, das ist doch total ungerecht. Und du haderst mit dir. Das heißt, obwohl man mit Jesus geht, obwohl man mit Jesus lebt, gibt es trotzdem noch Schwierigkeiten mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und darauf möchte ich versuchen, heute in der Predigt auch ein bisschen einzugehen. Und dafür würde ich gerne noch einmal kurz auch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Es kehrt nicht leer zurück. Und wenn wir auch so in deinem Wort lesen, wenn wir dein Wort hören, wenn wir uns über dein Wort Gedanken machen, dann möchte ich dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist einfach immer wieder uns tiefe Erkenntnis schenkst und dass du uns dein Wort offenbarst und erklärst und wir dadurch gesegnet werden und an Glaubenskraft zunehmen, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Amen. Den Text haben wir schon gelesen, darum überspringe ich den und lese ihn nicht nochmal vor. Der erste Punkt ist, Gottes Gerechtigkeit ist eine Person. Und das dürfte für viele, sowohl damals wie heute, eine große Überraschung gewesen sein. Denn in der griechischen, damals war ja sehr stark auch nicht die griechische Mythologie, sondern so das griechische Denken verbreitet. Und im griechischen Denken war es so, dass Gerechtigkeit eine hohe Tugend war. Das bedeutet, gerade die Griechen fanden Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Und zwar von dem her auch, dass es eben um Recht ging, um Weisung. Es war eine unantastbare Ordnung des Zusammenlebens von Menschen. Also eigentlich hatten die Griechen schon eine große Vorstellung davon, wie man gerecht miteinander umgehen sollte. Und nun wird aber in diesem Bibeltext unter anderem deutlich, wo die Pharisäer auch gesagt haben, das kann doch nicht sein, nur Gott allein darf Schuld vergeben. In Klammern, damals gab es auch die Auffassung, wenn jemand krank ist, hat er gesündigt und darum ist es nur gerecht, dass er krank ist. Und hier macht das Jesus. Jesus vergibt die Schuld. da war eben auch ganz viel Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Das kann nicht sein. Und wenn wir weiter im Neuen Testament lesen, dann gibt es vor allem im 1. Korintherbrief eine sehr klare Aussage. Dort heißt es, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Also Gerechtigkeit ist nicht eine Tugend. Gerechtigkeit kann nicht durch menschliches Empfinden festgelegt werden. Es ist ja schon so, dass es manchmal reichen 4 Personen aus, wo über Gerechtigkeit völlig unterschiedlich gedacht werden wird, sondern Gerechtigkeit ist personifiziert in der Bibel. Die Bibel sagt, Jesus ist die Gerechtigkeit. Gott ist die Gerechtigkeit. Und deshalb ist es auch so, dass wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, wenn du in dein Herz ihn reinlässt, dass du durch Jesus plötzlich ein anderes Empfinden für Gerechtigkeit bekommst. Diese paradoxe Intervention war nicht eine tolle menschliche Tat, sondern sowohl unser Therapieleiter als auch Matthias, mein Kollege, war inspiriert durch den Heiligen Geist. Und da, wo wir Gerechtigkeit in uns hineinlassen durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, bekommen wir auch ein anderes Empfinden für Gerechtigkeit. Und das ist ein ganz zentraler Moment. Also der erste Punkt ist, Gottes Gerechtigkeit ist eine Person. Und hier im 1. Korintherbrief wird deutlich, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, er ist die Gerechtigkeit. Interessant ist hier im Bibeltext dann auch, inwiefern Jesus erstmal die Schuld vergibt und dann ihn heilt. Jesus hat das auch völlig unterschiedlich gemacht. Andere Menschen hat er auch direkt geheilt. Aber so erleben wir es manchmal auch ein Stück im neuen Land. Also nicht unbedingt, wenn es um eine äußerliche Heilung eines Gelähmten geht, aber manchmal auch gerade bei der inneren Heilung. Dass manchmal erst die Schuldvergebung nötig ist, dass die Gerechtigkeit Gottes in das Leben des Betroffenen einziehen kann und dann eben die innere Heilung richtig durchgreifen kann. Und er gerade von Sucht, aber auch von Hass und von Bitterkeit, von Scham, von all dem, was manchmal die Sucht auch ausgemacht hat, geheilt werden kann. Und deshalb fand ich es interessant, dass Jesus hier gerade an dieser Stelle auch so gehandelt hat. Es ist also die Gnade. Es ist also Gott, der den Mensch als Ganzes sieht. Wo hier eben die Pharisäer das nicht begreifen können und viele andere vielleicht auch nicht. Zum einen, weil sie noch nicht begriffen haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber zum anderen, weil auch diese Auffassung von Gerechtigkeit eine menschliche und nicht eine göttliche gewesen ist. Ja, der zweite Punkt, den habe ich genannt, Gottes Gerechtigkeit ist unverdient und nicht logisch. Gottes Gerechtigkeit ist unverdient und nicht logisch. Martin Luther hat ganz häufig davon gesprochen, dass wir keine Vergeltungsgerechtigkeit, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit haben. Und ich glaube, gerade in der westlichen Kultur, gerade in Deutschland, gerade wo wir oft so leistungsorientiert geprägt sind durch unsere Gesellschaft, fällt es uns total schwer, etwas Unverdientes anzunehmen. Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Du empfängst Besuch, jemand besucht dich, ja, und er bringt ein kleines Geschenk mit und dann wirst du bei ihm eingeladen und denkst du, oh, ich kann doch nichts ohne kommen und was schenken wir ihm? Oh, das ist immer so anstrengend. Das kann zu einer richtigen Belastung werden, dass man immer das, was man empfangen hat, auch eins zu eins oder vielleicht noch einen oben draufsetzen, zurückgeben möchte. Ich glaube, wir Deutschen haben es oft schwer, uns etwas schenken zu lassen. Bei uns im neuen Land erlebe ich bei unseren Gästen entweder das eine oder das andere Extrem. Dass jemand sagt, das kann doch nicht so einfach sein, all das, was ich angerichtet habe, all die Menschen, die ich beklaut habe und die ich verletzt habe, es kann doch nicht sein, dass mir einfach vergeben wird, wenn ich zu Jesus komme und ihn um Vergebung bitte und das in Anspruch nehme, was er am Kreuz getan hat und dass manche viele denken, ich muss doch etwas wieder gut machen, ich muss etwas tun und leisten. Und die anderen würden am liebsten einfach abräumen und alles mitnehmen, was geht. So diese Nimmhaltung oder auch Konsumhaltung, ja, da nehme ich die Vergebung mal auch noch so eben mit. Und da hat aber Dietrich Bonhoeffer ja auch sehr klar gesagt, dass es keine billige Gnade gibt, sondern das, was Gott alles gekostet hat, nämlich seinen einzigen Sohn, der am Kreuz gestorben ist, das muss uns genauso teuer sein. Und da redet er natürlich davon, wenn es um Schulderkenntnis geht, dass wir eben so etwas wie Buße erleben, wie Reue, und dass es uns aufrichtig leid tut. Also zwischen diesen beiden Extremen stehen wir häufig. Auf der einen Seite wollen wir uns nicht schenken lassen, auf der anderen Seite eben mal abgreifen. Und hier geht es darum, dass eben es keine Vergeltungsgerechtigkeit, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit ist. Und wir können eigentlich gar nichts dafür tun, von dem, was wir an Gerechtigkeit durch Jesus Christus empfangen. Ich vergleiche das oft gerne auch im neuen Land bei unseren Gästen mit dem, dass das Kreuz wie eine Tauschbörse ist. Du darfst zu Jesus ans Kreuz mit dem kommen, was dir schwer ist. Er will es dir nicht nur nehmen, sondern er will dir dafür auch etwas schenken. Also einfach so auch dieses, das kann ein Gebet sein, alleine oder mit jemandem zusammen. Ich bringe dir meine Wut, die Menschen, die mich ungerecht behandelt haben, meine Rachegedanken, meine Taten, die anderen verletzt haben, meine Situationen, wo ich mich nicht gesehen fühle, wo ich mich vernachlässigt fühle, wo ich Gott nicht verstehe, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, auch von Gott. Und dann so die Frage, Jesus, was gibst du mir dafür? Und manchmal ist es so, dass du durch das Wort Gottes, durch einen anderen Menschen oder auch durch Gedanken, wo du merkst, die kommen nicht von dir, sondern die kommen von Jesus, durch den Heiligen Geist, dass du eine Antwort bekommst. Und Jesus antwortet dir, ich gebe dir dafür meine Liebe. Ich gebe dir dafür meine Geborgenheit. Ich gebe dir dafür meine Vergebung. Ich gebe dir dafür meine Gerechtigkeit. Und dann haderst du vielleicht noch mit dir, weil du denkst, das kann ich doch nicht einfach so annehmen. Und Jesus sagt, und genau deshalb schenke ich es dir. Das ist die Herausforderung. Und ich denke, in der stehen wir, egal wie lange wir auch schon gläubig sind und mit Jesus gehen, dass wir diese Gerechtigkeit immer wieder aufs Neue brauchen. Und dass wir es auch brauchen, persönlich immer wieder aufs Neue, allein oder mit Jesus ans Kreuz zu gehen. Meine Frau konnte heute nicht, weil sie einen Gebetsdienst bei uns in der Gemeinde hat. Und momentan ist es ein bisschen schwer mit dem Beten, gerade auch wegen Corona. Wie kann man sich auch einander nähern? Und ist ja keine Handauflegung und so etwas möglich. Und doch merken wir, wie wichtig der Gebetsdienst ist. Sowohl online als auch tatsächlich hier vor Ort, dass man die Möglichkeit gibt oder hat, nach dem Gottesdienst füreinander zu beten und auch etwas festzumachen. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr euch immer wieder auch Menschen sucht. Und manchmal geht es auch per Telefon, dass man füreinander betet und da, wo du etwas erkannt hast und wo du etwas vor Jesus festmachen möchtest, dass du es nicht immer nur alleine machst, sondern dass du jemanden suchst, mit dem du zusammen gerade diese Dinge ans Kreuz bringst und gleichzeitig auch von Jesus empfängst. Ach so, der dritte und letzte Punkt. Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig und setzt neue Impulse. Gib sie weiter. Darunter fällt auch ein bisschen der zweite Punkt, dass nämlich die Gerechtigkeit nicht logisch ist. Also logisch ist zum Beispiel nicht, dass man immer ein Dach abdeckt, um zu Jesus zu kommen. Aber ich liebe diese verrückten Aktionen, die nicht etwas zerstören, sondern etwas aufbauen und wo Jesus uns einen Impuls gibt und wir etwas tun, worauf wir sonst nie gekommen wären oder was nicht logisch ist. Denn Gottes Gerechtigkeit ist nicht logisch. Sie ist nicht 1:1. Sie ist nicht so, da hast du etwas versaut und da kommt die Strafe. Sondern Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hängen zusammen. Jemand hat mal gesagt, das ist ein Geldstück und es ist Vorder- und Rückseite. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gehört bei Gott untrennbar zusammen. Und deshalb ist es so, dass wenn Gottes Gerechtigkeit in dir lebt, dass du plötzlich solche Impulse hast, Menschen zu begegnen oder auf eine Ungerechtigkeit, die du selber erfahren hast, anders zu handeln, als du ansonsten handeln würdest. Das heißt nicht, dass damit alles entschuldigt wird oder dass es nicht so etwas wie auch bei Gott, wie Strafe, Wiedergutmachung gibt. Davon ist das Alte Testament voll und auch das Neue Testament. Aber es bedeutet, dass es bei Gott andere Wege der Gerechtigkeit gibt. Also die vier Musketiere deckten das Dach ab. Und das war ihnen total wichtig, damit sie den Gelähmten zu Jesus bringen. Und sie fanden es nur gerecht, dass wo die Hütte voll ist, dass der Gelähmte auch die Möglichkeit hat, von Jesus gesehen zu werden. Du fängst an zu dienen und bist bereit, etwas Verrücktes für ihn zu tun. Die paradoxe Intervention. Du fragst nicht nach dem Gewinn für dich, sondern hast ein höheres Ziel vor Augen. Es ist wie ein Motor und Gottes Kraft ist es, die es freisetzt. In Epheser Kapitel 4, Vers 24, da ist von den neuen Kleidern der Gerechtigkeit die Rede. Und in Epheser 6, Vers 14, da ist von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit die Rede. Und manchmal ist es wichtig, dass wir ganz bewusst uns Gottes Gerechtigkeit vergegenwärtigen, sie vielleicht manchmal auch morgens bewusst anziehen. Einfach auch allein dadurch, dass ich weiß, ich bin durch Jesus gerecht gesprochen. Mir hat das in Situationen sehr geholfen, wo ich manchmal dachte, ich muss für meine Anliegen kämpfen. Wenn ich nicht kämpfe, dann tut es keiner. Ich habe mich am Tag ungerecht behandelt gefühlt, nicht gesehen gefühlt, von der Mitarbeiterschaft oder von Gästen und ich muss jetzt darum kämpfen, dass sich etwas verändert. Bis ich gemerkt habe, ich muss gar nicht so viel tun, ich muss nicht meine eigene Kraft verpulvern, sondern Gott kämpft für mich. Und manche Dinge brauchen Zeit, wo ich trotzdem etwas anspreche, aber mit einer anderen Gelassenheit. Weil ich weiß, Gott sorgt für mich. Gott sorgt für uns als neues Land. Und nicht ich muss dafür sorgen. Und ich glaube, das ist die Kunst. Dass wenn wir morgens aufstehen, dass wir darum wissen, dass wir gerecht gesprochen sind durch das Wort Gottes. Dass es keinen Ankläger mehr gibt. Keinen Satan mehr gibt, der ein Recht hat, uns zu verdammen. Und dass wir so auch bewusst in den Tag gehen. Habt ihr euch mal gefragt, warum es ausgerechnet der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist? Man hätte ja auch sagen können, das Schild der Gerechtigkeit oder der Helm der Gerechtigkeit. Warum ist es der Brustpanzer? Nun, ich persönlich denke unter anderem deshalb, weil in unserem Herzen immer wieder diese menschlichen Gedanken sind von Neid, Eifersucht, Missgunst. Wir vergleichen uns. Und wir haben immer das Gefühl, wir schneiden schlechter ab. Oder oft haben wir das Gefühl. Und deshalb brauchen wir gerade an der Stelle den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Um eben zu erkennen, was Gott über uns und über andere Menschen denkt, was seine Gedanken sind und nicht die Gedanken unseres Herzens. Also der dritte Punkt, Gottes Gerechtigkeit ist barmherzig und sie setzt neue Impulse, gib sie weiter. Du kannst die Impulse des Heiligen Geistes ignorieren oder du kannst sie fördern. Nicht immer sind deine Taten entscheidend, sondern oft ist dein Denken über andere Personen, über dich entscheidend. Und deshalb möchte ich euch auch dazu ermutigen, ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir dort immer wieder im Gebet Gott den Raum dafür geben. Gerade auch, wenn wir manchmal für andere Menschen beten, die wir nicht so mögen, mit denen wir Schwierigkeiten haben, dass Gottes Gedanken über diese Menschen in unser Herz eindringen kann. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch einen Text vorlesen, der mir vor einiger Zeit über den Weg gelaufen ist. Und ich habe ihn auch kopiert und habe ihn auf unserem kleinen Infotisch hinten ausgelegt und ihr dürft gerne diese Gedanken mitnehmen. Jesus, du bist anders. Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Du kehrtest beim Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten. Du vergabst dem Petrus, als er sich selbst verdammte. Du verjagtest den Teufel, als alle auf ihn hereingefallen wären. Du versprachst dem Schächter am Kreuz das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten. Du heiltest die Kranken, als sie von allen aufgegeben wurden. Du schwiegst, als alle dich verklagten und verspotteten. Du starbst am Kreuz, als alle ihre Feste feierten. Du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Du erstandest vom Tode, als alle meinten, nun sei alles zu Ende. Amen.